Das Wort Gottes für diesen Sonntag findet sich im Propheten Jesaja im 53. Kapitel und wir steigen ein im 52., die letzten drei Verse, 52, 13. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünde. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raub haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Vater im Himmel, wenn wir diese Worte lesen, diese Worte aus dem 53. Kapitel des Propheten Jesaja, dann können wir gar nicht anders. Dann steht uns dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, am Tag von Golgatha vor Augen. Und wir versammeln uns an diesem Morgen in diesem Raum und nehmen die mit uns über den Livestream verbunden sind, mit hinein in diesen Ausdruck unserer Anbetung zu dir, dass du, Vater, dass du, Herr Jesus Christus, das getan hast. Wir sind dir in alle Ewigkeit dafür dankbar, dass du, Vater, deinen Sohn gegeben hast für uns, dass du, Herr Jesus Christus, das ausgehalten hast für uns und deine ganze Schöpfung. Wir beten dich an. Und diesen Morgen gehört allein dir, dem Lebendigen, dem Einzigen und Ewigen, die Ehre und der Dank. Und wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Wir danken dir, dass wir einander sehen können, dass wir miteinander unser Lob dir bringen können, dass wir beten können, Worte von dir hören, sie ausgelegt bekommen. Und wir bitten dich, dass du Tobias Knab segnest, dass du ihn durch deinen Heiligen Geist leitest und bevollmächtigst, dein Wort uns zu sagen. Danke für unsere Kinder, die mit uns im Haus sind. Wir vertrauen sie immer und immer wieder dir an und bitten dich, dass du ganz, 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 ganz früh in ihr Leben hineintrittst, mit deiner Liebe deiner Wahrheit, deiner Wirklichkeit. Segne sie. Segne all die Teilnehmer unserer Jugendkonferenz. Danke für jeden Tag, den wir hier gemeinsam erleben können. Danke, dass du jeden Einzelnen von ihm mit deiner Liebe begleitest, planvoll sein Leben gestaltest und in sein Leben hineingetreten bist oder hineintreten willst. Bitte segne auch den weiteren Lauf dieser Jugendkonferenz. Wir vertrauen dir das an. Ja, unsere ganze Gemeinde, dieses Haus und Werk, sie seien dir auch am Anfang dieses Jahres an dein Herz gelegt. Gib Acht auf uns, bewahre uns vor dem Bösen, lass uns dir gehorsam nachfolgen und segne du, so wie du es dir vorgenommen hast und wie es deiner Fülle, deiner Liebe, deiner Weisheit und Macht entspricht. Wir beten dich an, Herr Jesus. Wir haben in dir alles. Es gibt nichts, was dich überragt, überstrahlt oder in irgendeiner Weise auch nur annähernd an dich herankäme. Und so geben wir dir an diesem Ort die Ehre. Dir, Jesus, wunderbarer König, herrliche Majestät, schönster Name, ewiger Gott, unser Heiland und Herr. Amen.
Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir heute als La Höhe-Gemeinde und als JK und natürlich auch mit allen Gästen und Freunden diesen Gottesdienst feiern dürfen und uns diesen besonderen Text aus Gottes Wort anschauen dürfen. Und da ich das erste Mal in dem Rahmen predigt, stellt sich natürlich auch so eine ganz praktische Frage, wie ich euch, sie, uns denn anrede. Und klar, mit einigen von euch bin ich per Du mit der JK sowieso. Und einige von ihnen kenne ich aber auch gar nicht. Und wenn ich sie treffen würde, würde ich selbstverständlich sie sagen. Das wäre nur klar und höflich. Aber im Rahmen der Predigt will ich eigentlich ungern immer 3, 4 Anreden hintereinander rein. Ich glaube, es wäre auch für euch nicht so angenehm. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich einfach heute und auch generell Du sage. Weil ich einfach glaube, dass es für meine Art stimmiger ist und es mir dann leichter fällt, die Inhalte rüberzubringen, um die es eigentlich geht. Und wenn es für Sie leichter beim Hören wäre, dass ich Sie sage, dann wandeln Sie einfach selber dieses Du um, weil es ja schade, wenn so eine Stilfrage irgendwo da dazwischen funkt, in das, worum es uns eigentlich geht. Heute geht es uns um diesen Klassiker im Alten Testament, aber kein abgedroschener Klassiker, sondern vielmehr ein ganz gewichtiger, besonderer und ich finde auch wunderschöner Text. Gestern hat uns Andreas Schäfer schon in diese Welt des Gottesknechtes bei Jesaja mit hineingenommen, indem er über das 49. Kapitel gesprochen hat. Dieser Text, der ja aus dem 8. Jahrhundert stammt. Und Jesaja 53 ist das letzte von 4 Gottesknechtsliedern und gibt den tiefsten Einblick, kann man sagen. Verschiedene Ausleger sagen dazu, dass es der Höhepunkt des Alten Testaments ist. Oder es wird als Evangelium nach Jesaja beschrieben, weil eben dieser Gottesknecht, wie wir es ja schon in der Moderation hatten, weil er eben für Jesus Christus, für Gottes Sohn steht. Und die Gottesknechtslieder und besonders Jesaja 53 sprechen im Alten Testament in ganz einzigartiger Weise eben von Jesus. Franz Delitzsch, ein bekannter Theologieprofessor, der Ende des 19. Jahrhunderts gelebt hat, sagt dazu, dieser Abschnitt ist das zentralste und tiefste und höchste, was die alttestamentliche Prophetie sich selber überflügelnd geleistet hat. Und um in diesen gewichtigen Klassiker einzutauchen, brauchen wir einige Vorinformationen. Zunächst ist eine Fülle von Aspekten und Themen in diesem Text gebündelt. Das haben Höhepunkte so an sich. Verschiedene Linien bündeln sich darin. Und deswegen wird es heute nicht möglich sein, alle Schätze, die in diesen 15 Versen liegen, zu heben. Aber ich mache euch Mut. Wer sich selbst mit dem Text weiter beschäftigt, wird noch weitere Kostbarkeiten finden, wie die, die wir uns heute Morgen anschauen. Dann ist es kein leicht zu übersetzender Text. Das sieht man, wenn man die verschiedenen Übersetzungsvarianten vergleicht. Das ist euch vielleicht beim Lesen schon aufgefallen, wenn ihr nicht die Luther-Übersetzung hattet, die vorgelesen wurde. Und die Luther-Übersetzung hat es aber insgesamt richtig gut hinbekommen. Und dazu ist eigentlich an der Stelle nur zu sagen, es ist wichtig, dass die verschiedenen Übersetzungsvarianten in sich schlüssig sind. Also wer da irgendwie was Unstimmiges produzieren will, der muss es ganz bewusst machen, weil er will, dass sich irgendwas widerspricht oder unlogisch ist, weil er ein Problem damit hat, dass Jesus dieser Gottesknecht ist. Aber an sich sind die Übersetzungen in sich stimmig. Und das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, aber trotzdem ist eine Vorbemerkung an der Stelle wichtig. Von wem spricht der Text? Klar, wir hatten das von Jesus, aber warum sagen wir das eigentlich? Naja, weil uns im Neuen Testament ein überwältigendes Zeugnis begegnet von diesem Text. In ganz vielen Schriften taucht es wieder auf. Bei Petrus, in den Evangelien, bei Paulus. Auch ganz viele, fast der gesamte Text ist im Neuen Testament so exakt zitiert. Und viele weitere Texte sind davon beeinflusst. Im Römerbrief hat man den Eindruck, da saßen Jesaja und Paulus fast zusammen, als sie die Kapitel über Rechtfertigung geschrieben haben. Dabei ist es aber an der Stelle, bevor wir einsteigen in den Text, gut, uns mal kurz vor Augen zu halten, wann der Text geschrieben wurde. Ich habe schon gesagt, auslaufendes 8. Jahrhundert vor Christus. Das heißt, rund 700 Jahre, bevor Jesus auf der Erde war. Und ich habe zu einem Lesen ja gemerkt, das klingt ja wie die neutestamentlichen Evangelien, was da beschrieben wird. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir finden die kommende Woche einen Zettel, der historisch belegt aus dem 14. Jahrhundert ist. Und da steht drauf, wie du heißt, was deine Hobbys sind, wo du wohnst, welche Krankheiten du schon hattest und noch so ein paar mehr Details. Und wir würden es nicht fassen. Es wäre unfassbar. Und hier ist es ja noch eine viel tieferere Ebene, weil Gott uns Einblick in seinen Plan, in seine Heilsgeschichte der Gnade, wie wir es am ersten Tag hatten, in diese rote Linie Gottes durch die Menschheitsgeschichte hindurch gibt, die sich dann in Jesus so erfüllt hat. Ein starkes Stück. Und wie viele Menschen wollten das verbiegen und verdrehen, aber es bleibt, egal wie ich es verdrehe und egal was ich historisch versuche, das ist schon ein starkes Stück, dieser Text. Und wie der in Jesus und den neutestamentlichen Berichten sich widerspiegelt. Wir steigen ein. Und zunächst ist bei der Textstruktur wichtig, dass wir einen Sprecherwechsel haben. Das heißt, Kapitel 52, die Verse 13 bis 15, da spricht Gott. Und dann spricht in den Versen 1 bis 10 eine Wir-Stimme. Also es wird in Wir-Perspektive gesprochen. Und damit ist der Prophet Jesaja gemeint, der sich mit dem Volk Israel identifiziert. Delitzsch sagt so, der Prophet zusammengefasst oder verschmolzen mit Israel. Also das ist diese Wir-Perspektive. Und dann aber am Ende wechselt es wieder in den Versen 11 bis 12 dahin, dass Gott spricht. Und in diesen Worten Gottes am Anfang und am Ende, da entdecken wir ziemlich deutlichen Rahmen für den Text. Und allein dieser Rahmen würde schon eine ganze Predigt füllen. Man könnte diesen Rahmen einen Rahmen der Herrlichkeit nach dem Leidensweg nennen. Ein Rahmen der Herrlichkeit nach dem Leidensweg. Und ich möchte heute Morgen eigentlich da keinen Schwerpunkt drauf legen, sondern auf den Mittelteil innerhalb dieses Rahmens. Aber für die Gesamtperspektive ist es gut, wenn wir zumindest kurz uns Zeit nehmen und den Rahmen betrachten. Am Anfang, Vers 13, steht, siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Heißt, nachdem Jesus erfolgreich, dieses meint, es wird's gelingen, nachdem Jesus erfolgreich durch die Leiden hindurchgegangen ist, folgt Erhöhung und Herrlichkeit. Der Text überschlägt sich ja fast mit der Formulierung, er wird hoch und sehr hoch erhaben sein. Und am Ende des Textes, ab 53, Vers 10, steht da dann die Herrlichkeit noch viel konkreter beschrieben. Und zwar in einer ganz speziellen Form. Es wird dieses Muster aufgegriffen. Weil Jesus das durchgestanden hat, folgt Erhöhung. Das klingt dann so, Vers 10, weil seine Seele sich abgemüht hat. Oder Vers 12, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat. Und die Erhöhung, die folgt, wird so beschrieben, Vers 10, Er wird Nachkommen und ein langes Leben haben. Durch seine Hand gelingt der Plan Gottes. Vers 11, er wird das Licht schauen, Fülle haben, vielen Gerechtigkeit schaffen. Vers 12, viele werden zu ihm gehören. Wow, einfach groß, mächtig. Und die wir zu Jesus gehören dürfen, ja wissen, vom Neuen Testament her, Epheser 2, wo dann steht, in Jesus sind wir mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, dürfen wir uns einfach im Hinterkopf behalten, an dieser Herrlichkeit von Jesus bekommen wir Anteil als Kinder Gottes. Und jetzt gehen wir in das Innere dieses Rahmens, in das Innere aus diesem Rahmen der Herrlichkeit nach dem Leiden. Und dieser Mittelteil wird oft als Leiden des Gottesknechtes beschrieben, weil es ja natürlich auch viel um Leiden Jesu geht. Aber eigentlich ist es mehr wie eine Leidensbeschreibung. Passender, würde ich sagen, wäre, dass wir hier auf eine kleine Theologie der Leiden des Gottesknechtes stoßen. Also wir verstehen tiefere Hintergründe von dem Leiden Jesu. Denn im Wesentlichen beantwortet dieser Text zwei Fragen. Er sagt uns einmal, warum leidet dieser Gottesknecht? Und dann erklärt er uns noch, wie leidet dieser Gottesknecht? Sowohl äußerlich als auch mit welcher innerlichen Haltung? Aber die Fragen werden nicht so nach dem Motto, ja, wäre mal Interessantes zu wissen, beantwortet, sondern die sind eingebettet in so eine fragend klagende Art, dass es für uns als Leser eigentlich darum geht, ob wir denn auf diese Wahrheiten vertrauen, ob wir darauf unser Leben bauen, ob wir dem glauben. Deswegen heißt es in Vers 1, aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Vers 1, da wo diese Wir-Perspektive Jesaja bzw. Volk Israel spricht. Und es wird zweimal zitiert im Neuen Testament. Einmal in Johannes 12, Vers 37. Und da heißt es dann, obwohl, da sagt Jesus, Johannes über Jesus, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde. Und dann kommt dieser Vers. Deswegen diese Fragen, Klagen der Dynamik, dieses Bedauern. Es gibt die, die glauben nicht, selbst die, die Jesus und seine Zeichen erlebt haben. Und auch Paulus begründet in Römer 15 mit diesem Vers, dass manche dem Evangelium einfach nicht glauben. Und wenn du zu denen gehörst, die darauf noch nicht vertrauen, die zu dem nicht Ja gesagt haben und kein Kind Gottes bist, dann lade ich dich ganz herzlich ein, in den nächsten Minuten dich zumindest mit der aus meiner Sicht tiefen Wahrheit dieser Texte auseinanderzusetzen. Denn diese Entscheidung ist die wichtigste, die wir in unserem Leben haben. Und wenn du mit mir zu Gott gehörst und Kind Gottes bist, dann darfst du uns natürlich erinnern, dass uns Gott hier was ganz Wundervolles geschenkt hat. Und es gilt auch, dass wir in ein noch tieferes Vertrauen und noch eine engere Beziehung zu Jesus hineinwachsen und in das, was er getan hat, noch ein tieferes Vertrauen in sein Evangelium. Warum leidet dieser Knecht? Warum hat Jesus gelitten? Der erste Aspekt. Spannenderweise werden die Leiden hier relativ objektiv beschrieben. Also in dem Sinne, die Leiden sind einfach da. Das beginnt ab Vers 2, beziehungsweise Leiden und Erniedrigung, ab Vers 2. Wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Und dieses Wort Reis, man könnte auch sagen zarter Zweig, beziehungsweise da steckt auch das Wort Säugling drin. Und dieser Einstieg erinnert uns natürlich an Weihnachten. Wie klein hat sich Jesus gemacht? Vom Sohn Gottes zu ganz kleinem, hilflosen, abhängigem Baby. Und dann geht's aber weiter. Er war der Allerverachteste und Unwerteste. Und dann geht's immer weiter mit immer mehr Leidensaussagen bis zu der ganz detaillierten Beschreibung, was Tod und Begräbnis betrifft. Und von diesen Leiden, die hier so beschrieben werden, gibt es jetzt zwei Interpretationen. Also in dem Text wird auf unterschiedliche Weise das gedeutet. Wir starten mit der Fehlinterpretation. Die Fehlinterpretation sehen wir im Vers 2 aus der Wir-Perspektive. Diese Wir-Perspektive geht nämlich davon aus, er hatte keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Wir haben ihn für nichts geachtet. Wir hielten ihn von Gott geschlagen und gemartert aufgrund von seiner Schuld. Das heißt, die Fehlinterpretation sieht in den Leidenden jemand, der soll mir nicht zu nahe kommen. Bleib weg von mir. Du hast für mich keine Bedeutung. Du bist sogar wie nichts. Eigentlich sagt die Fehlinterpretation, dieser Gottesknecht, dieser Jesus ist mir egal. Und sie sagt auch, er ist selber schuld. Er wird bestraft für seine Schuld. Und dann gibt es ja heutzutage vielleicht so ein paar Zwischentöne. Man sagt es nicht so hart über Jesus. Man sagt dann vielleicht, ja, war ein guter Mensch, hat ein bisschen was Starkes hinterlassen, ist ein bisschen dumm gelaufen politisch mit den Römern. Denn dass er gekreuzigt wurde, gilt ja als historisch gesichert. Ist einfach blöd gelaufen. Aber man sagt unterm Strich eigentlich dasselbe. Weil wenn da jemand kommt, der sagt, er ist Gottes Sohn, und man gibt ihm die Bedeutung von einem bisschen Weltverbesserer, dann ist es fast identisch mit, er war wie nichts. Und auch sein Leiden hat keine wirkliche Bedeutung. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese Fehlinterpretation, also dass sie einfach so stehen bleibt, sondern Jesaja und das Volk Israel, sie bedauern eigentlich, dass sie das verkannt haben. Sie bedauern prophetisch, was in Johannes 12 dann steht, dass viele dem nicht geglaubt haben. Und sie bekennen das mehr. Und dann am Ende kommt davon ein Fazit, dass sie sagen, diese Fehlinterpretation ist gleichzusetzen mit, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Jetzt denkt man, auf seinen Weg sehen klingt ja gar nicht so schlimm. Ist ja eigentlich der Lifestyle unserer Zeit. Mein Weg, meine Wünsche, meine Selbstentfaltung. Aber biblisch gesehen ist es eine ganz tiefe Not, wenn nicht Gott mein Hirte ist, sondern ich hirtenlos bin. Zahlreiche Stellen im Alten Testament greifen dieses Bild auf, wo Gott klagt, mein Volk ist wie eine Schafe, wie eine Herde ohne Hirten. Und auch Jesus trauert mal darüber, dass sie sind wie Schafe ohne Hirten. Wir sind dazu gemacht, dass wir einen Hirten haben, dass wir Gott als Hirte haben. Total daneben die Fehlinterpretation, aber glücklicherweise entfaltet diese Fehlinterpretation nur noch viel schöner die wahre Interpretation. Was sagt eigentlich dieser Text? Und warum Jesus gelitten hat, hat zwei wahre Aspekte, die uns dieser Text nahebringt. Der erste Aspekt schimmert im ganzen Text ein Stück weit durch und wird in Vers 10 folgendermaßen beschrieben. So wollte ihn der Herr zerschlagen. Nachdem die Leiden beschrieben wird, steht da dieser Satz, so wollte ihn der Herr zerschlagen. Gott wollte, dass das passiert. Es war kein Unfall. Es ist auch nicht irgendwie dumm gelaufen, sondern es war Gottes guter Plan für die Menschen. Es war von Gott sozusagen gesetzt. Also dieses Erlösungswerk durchs Kreuz war Gottes Plan, um seine Liebe, seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit miteinander zu verbinden. Und bis heute stoßen sich so viele daran, aus den ganz unterschiedlichsten Gründen, und meinen es besser zu wissen wie Gott. Denken dann, wir sind humaner wie Gott, zum Beispiel. Aber letztlich zeigt all dieses Reiben und dieses Anstoßen nur, dass Gott hier mit dieser Setzung, mit dieser Entscheidung in seiner Souveränität setzt er ein Zeichen, wo die Menschen dazu herausfordert, entweder darauf zu vertrauen oder eben auch nicht. Und in der Jugendkonferenz werden wir uns noch Zeit nehmen, in diese Bedeutung von dem Kreuz tiefer einzusteigen. Das macht der Steffen mit uns, ich freue mich darauf. Und an der Stelle dürfen wir einfach festhalten, Gott hat in seiner Souveränität ein gutes Zeichen damit gesetzt. Gott wollte das. Der zweite Aspekt, warum hat dieser Knecht gelitten, durchzieht den Text noch viel intensiver. Das heißt dann so, Vers 4, fürwahr, man könnte auch einfach sagen, da sagt jetzt der Text, wie es eigentlich wirklich ist. Also fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Vers 5, aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm auf die wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Vers 7, der Herr warf alle unsere Sünden auf ihn. Vers 11, er trägt ihre Sünde. Vers 12, er hat die Sünde der vielen getragen. Ganze 6-mal direktes Bild vom Tragen. Sinngemäß noch viel öfters. Jesus hat gelitten, weil er dadurch etwas trägt. Jesus ist der Lastenträger. Und um das zu veranschaulichen, habe ich hier mal so einen Rucksack mitgebracht. So eine Last, die eigentlich unsere ist und die Jesus tragen will. Aber wem seine Last trägt er denn? Nicht seine. Er ist nicht wie bei der Fehlinterpretation selber schuld, sondern er trägt meine Last und deine Last. Ich bin schuld an diesem schrecklichen Leidensweg und du bist schuld an dem schrecklichen Leidensweg. Deswegen soll es heute Morgen auch nicht irgendwie distanziert um Jesus, den Lastenträger und oh, ist ja interessant gehen oder so, sondern der Text kommt eigentlich viel näher und fragt dich, brauchst du Jesus, den Lastenträger, für deine Lasten? Das fragt dich der Text und er sagt dir gleichzeitig, du brauchst ihn. Und dagegen können wir jetzt rebellieren. Wir können es auch ignorieren. Oder wir können sagen, ja, mein Gott, ich brauche dich. Ich brauche das, dass du meine Lasten trägst. Wenn wir da hinkommen, dann kommt dazu, danke, danke, dass du meine Lasten trägst. Aber es stellt sich die Frage, welche Lasten trägt Jesus eigentlich und welche Lasten hat er getragen? Wann oder wie oft brauchen wir eigentlich einen Lastenträger? Hat sich das erledigt, wenn wir zum Glauben kamen? Ist die Last dann weg oder nicht? Was trägt dieser Knecht? Was trägt Jesus? Im Text wird es beschrieben als Krankheit, Schmerzen, unsere Strafe, unsere aller Sünde, Schuld, Sünde, Sünde. Das sind die Worte, die vorkommen, die Jesus trägt. Wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, dann, ob du das wahrhaben willst oder nicht, dann sind alle diese Lasten, die ich gerade vorgelesen habe, auf dir. Und wenn du dann mit nie zu Jesus gehst, dann wirst du diese Lasten mitnehmen in die Ewigkeit und das ist schrecklich. Und wenn du gläubig bist, dann hast du die Lasten abnehmen lassen. Allerdings, alle Lasten, weil jetzt schauen wir doch mal in die, schaut mal ehrlich in eure letzte Woche rein oder schaut mal in die letzten Jahre rein. Also Krankheit, Schmerzen. Wer war krank in den letzten 3 Jahren? Mal ein Halbzeichen. Fast alle im Saal waren krank, aber ist es jetzt getragen oder nicht? Und dann steht da was von Sünde. Also ich glaube, das Bild ist ein ähnliches. Wenn ich jetzt frage, wer hat die letzten 3 Jahre nicht mehr gesündigt, da müssen wir uns ja, meldet sich hoffentlich niemand. Oder er müsste vielleicht noch mal ein bisschen in Selbstreflexion gehen. Also irgendwie ist da was getragen, aber irgendwie ist da auch noch was da. Und um diese Spannung ein bisschen mehr zu verstehen, nehmen wir nochmal das Bild vom Rucksack. In diesem Rucksack sind 2 Lasten drin. Und diese 2 Lasten tragen wir seit 1. Mose 3. Seit die Menschen gesagt haben, ich will, was ich will und ich will nicht, was Gott will. Und seitdem, das in jedem von uns brodelt, dieses Ich im Zentrum und nicht Gott im Zentrum. Und die erste Last, die hier drin ist, man kann sie ein bisschen hören, ist ein Scherbenhaufen. Den Scherbenhaufen hatten wir schon mal als JK. Der Scherbenhaufen steht für einen Zerbruch. Als dieser Sündenfall passiert ist, ist was zerbrochen. Es ist nämlich das Leben in tiefster Beziehung mit Gott und das Leben durch seinen Geist zerbrochen. Und dieser Zerbruch ist in dieser Welt und bleibt in dieser Welt, bis Jesus wiederkommt. Das ist die erste Last. Und die zweite Last, die ist ein Grabstein. In Epheser 2 steht, wird beschrieben, diejenigen, die nicht zu Gott gehören, als tot in Verfehlungen und Sünden. Natürlich laufen wir physisch rum, aber geistlich, das heißt für unsere Beziehung mit Gott, tot. Wenn jetzt Gott zu sich ruft, also wenn jemand Kind Gottes wird, wenn er vom Tod zum Leben hindurchdringt, heißt es im Johannesevangelium, dann ist es so, dass von dieser Last die bildlich auf dem Rücken von jedem von uns liegt, der Grabstein, also ich hoffe, ich habe mal einen schöneren Grabstein, aber der Grabstein weggenommen wird. Jesus trägt den. Ein für alle Mal, einmalig. Und diese Last ist raus. Im Bild gesehen könnte man sagen, diese Last wiegt tausende Kilogramm. Keiner von uns kann die selber tragen, wegbewegen. Nur Jesus. Aber der Scherbenhaufen, dieser Rucksack hier, der bleibt bei jedem von uns, auch wenn wir zu Gott gehören. Die Folgen von diesem Zerbruch, dieses, dass es auch bei uns noch Krankheit und Schmerzen gibt, dieses, dass in uns noch ein alter Mensch wohnt, der diese Gott entgegengesetzte Antriebskraft hat, wie die Bibel das dann alter Mensch oder Fleisch oder alter Adam nimmt. Und deswegen ist uns aufgrund dieses Scherbenshaufens in uns immer der Drang, gegen Gott zu handeln. Und die Lösung ist nicht, egal wie viel und wie blumig das manchmal beschrieben wird, die Lösung ist nicht, dass wir auf dieser Welt den Scherbenhaufen wegkriegen. Es gehört zu dem Weg über diese Welt, dass wir das tragen müssen, sondern die Lösung, wie der Scherbenhaufen unser Leben nicht lähmt, der wirkt nämlich ebenfalls tausende Kilogramm im Bild gesprochen. Das heißt, wir können uns nicht bewegen, geistig gesehen, mit diesem Scherbenhaufen. Die Lösung, wie wir uns bewegen können, wie wir wieder auch konkret leben können in dieser engsten Beziehung mit Gott und durch seinen Geist leben, Menschen lieben, wie Gott sie geliebt hat, das funktioniert nur, wenn Jesus meinen Rucksack trägt. Tag für Tag, Moment für Moment. Den Lastenträger brauchen wir also immer. Das meint dann Galater 5, wenn er sagt, wandelt im Geist. Wie wandelt man denn im Geist? Wer kann das denn von uns? Wir haben ja keine Verfügung über den Geist Gottes, sondern das muss Gott machen. Dafür brauchen wir Jesus, dass er das schenkt. Oder liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus in Johannes 13. Ja, wie lieben wir denn in göttlicher Qualität? Natürlich, wir können es menschlich so ein bisschen nachmachen und nett zueinander sein. Aber Jesus will eine ganz andere Würde für unser Leben. Er will, dass wir in seiner Kraft Menschen lieben. Dass diese Kraft, die am Kreuz von Golgatha, die Kraft des Evangeliums, die da freigesetzt wurde, dass die unseren Alltag durchdringt. Und das können wir nicht nachmachen. Das können wir nur, wenn wir uns an die Hand von Jesus klammern. Ja, es ist ein bisschen unfair, könnte man kurz mal denken. Es ist wie ein Lehrerbeispiel. Stellt euch vor, in der Grundschule kommt ein Lehrer rein, erste Klasse, legt eine Mathearbeit vor und sagt, heute 60 Minuten Zeit, Integralrechnung, los geht's. So ungefähr. Es ist der Auftrag, den Gott uns da gibt in seinem Wort, überfordert uns im ersten Moment. Aber es ist nicht unfair, sondern es ist liebevoll und wunderbar, warum Gott es macht. Denn Jesus weiß ja, dass er das Beste und das Allerschönste und Herrlichste für uns ist und dass, wenn wir Beziehung mit ihm leben, wir genau da sind, wo wir sein sollen. Viele von euch wissen das auch in den Momenten, wo ihr so einen Durchblick auf Gott habt, merkt ihr, ja, dafür bin ich eigentlich gemacht. Und mit dem Auftrag, den Gott uns da gibt, in ihm zu leben, durch seinen Geist, lieben wie er, damit sagt Jesus uns eigentlich, hey, diesen Auftrag kannst du nur machen, wenn du ihn mit mir gemeinsam machst. Es geht nicht ohne mich. Und es ist auch schön, oder? Unser Gott hat uns so lieb und will so eine enge Beziehung mit ihm, dass er uns sogar mit dem Auftrag, den wir kriegen, daran erinnert. Es funktioniert nur, wenn das Fundament davon eine innige Liebesbeziehung ist, in der du auf mich vertraust und darum bittest, dass meine Kraft durch dich wirkt. Wenn ich mich von der Hand, je im Bild gesprochen, wenn ich mich dann von der Hand von Jesus löse und selber wieder meinen Rucksack tragen will, weil ich vielleicht ich's auch mal gut machen will, dann bleibe ich geistlich gesehen halt sofort wieder stehen, weil es zu schwer. Ich kann mich nicht bewegen allein. Und dann heißt es, und es ist eigentlich eher was Alltägliches, wenn man den Gedankengang verstanden hat, dann heißt es jedes Mal, wenn ich mich davon löse, heißt es wieder, okay, umkehren. Jesus, tut mir leid, dass ich ohne dich machen wollte. Ich will deine Hand wieder nehmen. Und wir tragen es wieder gemeinsam. Und deine Kraft soll in meinem Leben sich verwirklichen. Ja, Gott lädt uns ein in eine Qualität von Leben, die übersteigt das, was Menschen ohne Gott machen können. Und lasst uns darauf aufpassen, dass wir das nicht vermenschlichen und runterbrechen und irgendein Moralding aus diesem wunderbaren Glauben machen. Und dieser wunderbaren Gottesbeziehung und dieser Würde, die über unserem Leben steht, dass wir Gottes Kraft in unserem Leben sich entfalten lassen dürfen, wenn wir an Jesus dranbleiben. So eine Tiefe, so eine Schönheit, finde ich. Und die wird auch in Kolosser 2, Vers 6 bis 7 stark beschrieben. Da steht dann, wie er nun angenommen hat den Herrn Christus Jesus. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus. Da ist es passiert, dass Jesus den Grabstein wegnimmt und wir dürfen auferstehen zu echtem geistlichem Leben. Erster Part. Genauso wie das geht's weiter, so lebt auch in ihm. Verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. So das Gleiche, die gleiche Gnade, die wir brauchen, damit wir Kinder Gottes werden, die gleiche Gnade befähigt uns auch, als Kinder Gottes zu leben. Heißt, wir alle brauchen Tag für Tag und Moment für Moment den Lastenträger. Und es ist schön, dass wir diesen Lastenträger haben, dass er bereit ist, unser Gepäck mitzutragen, dass er mit uns zusammen sein will. Und in dem letzten Gedanken verbinden wir diese, aus meiner Sicht, herrliche Perspektive von Nachfolge jetzt mit dem, wie der Knecht Gottes gelitten hat, wie Jesus gelitten hat. Und da zeigt uns der Text, dass er willig, freiwillig, stumm, quasi ohne Widerspruch gelitten hat. Und durch den ganzen Text immer wieder hindurch wird auch beschrieben, er hat sein Leben gegeben und Jesus sagt es ja selber im Evangelium, dass niemand nimmt sein Leben von ihm, sondern er gibt es selbst. Jesus wollte das, er macht es freiwillig, er ist freiwillig diesen Weg gegangen. Warum? Weil er dich und mich lieb hat. Boah, was für eine Kraft der Liebe, durch so einen Weg zu gehen, so viel loszulassen. Was für ein Gott haben wir. Und dieser Weg, wir wissen es ja, der war so grässlich, äußerlich grässlich, blutig, schmerzhaft, einsam und auch innerlich diese Last der Schuld der Welt, die da auf diesem Mann ruht, der ohne jeden Fehler war und es alles übernimmt. Jesus ist der Lastenträger und ich wünsche euch und mir, dass es in unserem Leben und unserem Alltag immer klarer wird, Jesus ist mein Lastenträger. Ich brauche ihn einmalig, um vom Tod zum Leben zu kommen. Und ich brauche den Lastenträger jeden Moment, jeden Tag, um trotz dieser Last des Scherbenshaufens dieses neue Leben zu leben, zu dem Gott uns beruft, um durch seinen Geist zu wandeln und in göttlicher Qualität Menschen zu lieben. Was ist unsere Antwort darauf? Unsere Antwort sind hauptsächlich Herzensantworten. Dinge, die wir uns eingestehen oder die wir Gott zurücksagen. Die du für dich selber überlegen kannst, ob du die Gott so sagen willst. Das erste ist, Jesus, ich brauche dich. Hier bin ich, dir gehöre ich. Ich brauche dich. Es fällt uns manchmal nicht so leicht, das zu sagen, aber es ist eigentlich Fundament von Glauben und Nachfolge. Und vergib mir, wo ich ohne dich unterwegs war. Tag für Tag. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es jeden Tag zigfach dran, dass ich merke, abgewichen. Wieder Tobi allein. Zurück, schön Jesus, wieder zusammen. Viel schöner dieses Leben mit dir. Und dann gehört ein riesiges Danke, wie in Kolosser beschrieben, mit Dankbarkeit. Ein riesiges Danke, dass du mein Lastenträger bist. Danke, dass du mein Leben mit einer solchen Würde erfüllst, dass durch mich als Mensch von 8 Milliarden oder wie viel auch immer deine Kraft der Liebe und dein Evangelium durchscheinen darf. Wir beten. Jesus, und ich danke dir, dass wir vor dich kommen dürfen und ich danke dir für die Last, die du getragen hast und die Last, die du trägst und Tag für Tag in meinem Leben tragen willst und in dem Leben von allen von uns. Und ich bitte dich, dass du uns da immer tiefer reinführst, darauf zu vertrauen und sich daran zu freuen, an diesem riesigen Geschenk, das du uns einmalig gemacht hast und das du uns Tag für Tag machst. Bewahr uns davor, verkrampft in irgendwelchen menschlichen Selbstanstrengungen Nachfolge nachzumachen oder so. Und lass uns an deiner Hand leben, führ uns da immer tiefer rein, als Gemeinde, als JK, jeden Einzelnen von uns. Und segne auch diejenigen von uns, die vielleicht dastehen, dass sie noch den Grabstein mit sich rumschleppen. Und berühre sie, zeig ihnen, dass du sie lieb hast. Mach ihnen Mut, ja zu dir zu sagen. Und jetzt beten wir zusammen das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.